ist doch ein großartiger Anfang zu Chaos im Radio. Hallo und herzlich willkommen. Es ist September und der zweite Montag im Monat. Deshalb hört ihr uns im Freien Radio Potsdam. Und wir, das sind der Knorps.
Moin, moin.
Der Cyrox.
Hallo.
Und ich, der Hannes.
Hallo, Hannes.
Ja, wir reden aus dem Freiland, leicht zeitversetzt. Deswegen. Okay. Bei mir fällt alles runter, also genau.
So das ist die Gravitation.
Im Radio. Genau, die Gravitation, das müsste am Mond liegen, aber das können wir ja nachher noch klären.
Also Gravitation funktioniert auf jeden Fall noch, haben wir gerade für euch getestet.
Richtig. Was auch funktioniert, ist UKW immer noch. Und deswegen hört man uns da auf 90,7 MHz in Potsdam und in Berlin auf 88,4 MHz. Und, das sage ich jetzt hier voller Selbstbewusstsein, man hört uns jetzt auch wieder auf radio.ccc-p.org. Ich habe den Witz übrigens 2023 fast durchgängig gemacht, dass man uns wieder hört. Das kann ich jetzt auch sagen, weil habe ich auch damals schon gesagt, wenn man es nicht hört, dann hört man es ja nicht. Also ne, passt schon. Aber ich bin voller Frohsinn, dass wenn wir diese Episode hier rausbringen, demnächst, dann werden auch alle anderen oder fast alle anderen mit reinpurzeln. Auch darüber können wir kurz sprechen. Genau, radio.ccc-p.org und ansonsten auch auf DAB Plus unter FRBB und 24.3. Hat sich auch immer noch nicht geändert.
175 bis 239 MHz. Ach, egal.
Ach, ist das so?
Ja, ich habe gerade geguckt.
Also dann auf DAB+.
Da das aber digital ist, ist das nicht so wie beim analogen Radio, wo man so eine konkrete Frequenz
zeigt. Das wie früher bei Premiere. Radio. Guckt man das dann verschlüsselt? Oder? Nee, genau. Und außerdem kann man uns auch immer noch E-Mails schreiben an radio@ccc-p.org. Und sich mit uns freuen, dass wir bald wieder online sind. Und außerdem @ccp@chaos.social ist unser Mastodon-Account, auf dem wir auch immer mal gucken, was so los ist.
Ja. Oh, sagen wir wahrscheinlich auch nachher nochmal.
Genau, und da haben wir jetzt, glaube ich, alles. Genau. Was hier oben in dem blauen Kasten steht, haben wir ja alles vorgelesen jetzt. Und dann können wir jetzt auch über dieses Chaos reden, was wir.
Und den Lückenschluss dann, oder wie?
Genau.
Was passiert denn oder was muss denn gerade passieren, damit wir wieder live und online auf der Webseite mit aktuellen Folgen verfügbar sind?
Also genau. Es wird vermutlich passieren, dass eine unserer Folgen, die richtig schön war, ziemlich weit nach hinten rutscht. Schade eigentlich.
Die können wir ja dann bei Gelegenheit nochmal verlinken, spätestens nächsten Monat.
Ja. Ah ja, da bin ich ja gespannt. Nee, ich glaube, das war gar nicht das Problem. Ich glaube, das Problem war einfach, dass wir einen Backlog hatten und weil das ja so viel Arbeit war, haben wir das Backlog lieber wachsen lassen und an unsere HörerInnen, was ist eigentlich das Problem? Wenn wir den Gerümpel hier veröffentlichen, dann ist das natürlich einmal im Radio und dann auch im Podcast. Das ist an sich erstmal kein Unterschied, aber wir haben schon den Anspruch, dass wir in den Shownotes zumindest die Musiktitel nennen, die wir spielen. Das steht ja sozusagen auch in den Lizenzbedingungen. Und das waren halt irgendwie immer 0,5 Minuten Arbeit, die wir nicht machen wollten. Deswegen ist das Backlog gewachsen und jetzt war das auf einmal mit einem Mal ganz schön viel Arbeit und dafür habe ich dann.
Ja, und auch, weil wir zumindest so ein paar Shownotes da irgendwie noch.
Genau, ein paar
Shownotes. Also bei dir klingt das so, als wäre das so komplett trivial, aber es ist halt schon, wenn man sich so ein bisschen die Mühe macht, über zum Beispiel auch so Sachen, die wir mal spontan irgendwie mit reingeworfen haben, sich dann doch nochmal irgendwie mal noch einen Link raussuchen und dann nochmal irgendwie vielleicht auch noch einen zweiten oder so, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen an so zeitlicher Investition.
Also die eigentliche Krux ist ja, dass wir im Prinzip ja Shownotes schreiben, aber halt nicht ins Reine. Und je mehr Shownotes wir dann live geschrieben haben, desto mehr muss man nochmal drüber gucken, was man da noch anpassen muss oder so. Und deswegen, genau. Also ich glaube, ich habe es hab's gegengerechnet, als ich dann wirklich im Flow drin war in meinem Urlaub, habe ich so pro Folge mit Anhören etwa 15 bis 20 Minuten gebraucht, um es vorzubereiten. Und dann müsste man natürlich nochmal irgendwie ein zweites Paar Augen drüber schicken und so. Also ja, wahrscheinlich steckt dann ungefähr nochmal eine Stunde drin pro Podcast. Genau, aber was wir halt zumindest geschafft haben im Urlaub, ist zu automatisieren, was zu automatisieren geht. Also zumindest, dass das dann irgendwie veröffentlicht wird und so weiter, weil wir keine, also na doch, wir nehmen ein bisschen Software von der Stange, aber nicht viel. Also vor allen Dingen nehmen wir kein WordPress oder sowas. Und deswegen haben wir da ein bisschen selber Skriptchen geschrieben. Die werden jetzt irgendwie in Continuous Integration angestoßen. Und genau, und dann das andere ist halt die Shownotes aus dem System, in dem wir hier so live reintippen, in unser GitHub-Repository zu überführen, in dem die letztendlich entstehen. Das ist jetzt auch automatisiert mit ein bisschen Vibe-Coding in Go.
Ja. Soll heißen, also ja, man darf sich da ein bisschen schon mal freuen, dass da wieder die Lücke geschlossen wird und alles viel besser und schöner und bunter wird. Ja.
Und genau, lass mich noch zwei Sachen anhängen. Also die eine Sache, das haben wir auch öfter besprochen. Ich hatte ja das Vergnügen, quasi viel von dem, was wir in den letzten 2,5 Jahren erzählt haben, nochmal mehr anzuhören. Wir haben öfter mal über Transkribieren gesprochen. Also tatsächlich in der ersten Episode, die wir nicht veröffentlicht haben, haben wir darüber gesprochen, wie schlecht Transkribieren geht. Ich möchte hier zu Protokoll geben, dass das jetzt ganz fantastisch geht. nämlich mit Whisper CPP, was dann auch in den Shownotes steht. Also Whisper war eines der ersten Dinge, was OpenAI veröffentlicht hat. Mhm. Haben wir damals auch ganz groß drüber gesprochen, dass das ja so eine Firma ist und bla bla bla. Ja, little did we know, dass 3 Jahre später das wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat von dieser Firma. War fast jeder. Genau, und die haben eben vor ChatGPT auch schon dieses Whisper rausgebracht und damit kann man ganz hervorragend transkribieren und irgendjemand TM auf GitHub hat das Ganze nochmal in C++ umgeschrieben, also das Tool, was quasi das Modell dann antreibt, und das heißt dann Whisper CPP und das funktioniert ganz hervorragend auf dem Laptop. Also man braucht nicht mal irgendeinen Internetservice oder so. Und wenn man dann noch die Kommandozeilenargumente richtig zusammendrückt, dann kommt da tatsächlich ganz brauchbare Untertitel raus. Und wenn wir es richtig machen, dann kriegen wir die auch sogar noch irgendwie in den Podcatcher mit rein. Sodass man wie bei, was hast du uns vorhin gezeigt, Knurps?
Das Logbuch mit Politik war das.
Jo. Ja, genau. Da sieht man das ja auch schon. Das könnten wir also genauso machen. Genau, das war das eine, was ich sagen wollte. Und das andere, wie unsere Hörerinnen wissen, spielen ja viel Musik aus dem Free Music Archive. Und was ich in den letzten Jahren immer gemacht habe, war, das auch in so Playlists zu schmeißen im FMA. Und die habe ich jetzt im Zuge des Glattziehens sozusagen auch alle mal veröffentlicht. Also falls es jemanden interessiert, was wir da gemacht haben, kann man das auch dort im Free Music Archive in unseren Playlists nachhören. Ansonsten stehen halt auch alle Musikstücke immer in unseren Shownotes. Den Link zu den Playlists packe ich also auch noch mit rein. Und dann, was mir eine besondere Freude war, weil ich eben so sehr darauf geachtet habe, dass alle Musik immer vershownotet ist. Wir haben ganz oft und immer wieder über den Künstler Hollisner gesprochen oder Hollisner. Und weil der im Künstlernamen, im Free Music Archive hat er noch CC0 hinten dran stehen, was, wie wir schon vermutet haben, die Creative Commons Lizenz irgendwie sein soll. Aber wir sind auch auf die Idee gekommen, dass das ja Holly's Nacho heißen könnte oder ähnliches. Mhm. Und dann will ich jetzt halt hier mal zu Protokoll geben, nein, es gibt nämlich gerade im Free Music Archive einen Podcast mit ihm und da wird sein Name korrekt ausgesprochen, Holly's Na. Und ja, das will ich jetzt hiermit nachreichen. So heißt er. Oder sie. Ich habe den Podcast ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur bis dahin gehört, wo der Name das erste Mal genannt wurde. Genau. So, das war jetzt so quasi die Aufarbeitung der letzten 3 Jahre.
Ja.
Jo.
Dann können wir ja fortfahren in ganz entfernte Gebiete. Ich habe auch noch so ein kleines süßes Thema mitgebracht für den Anfang. Und zwar bezüglich Fortfahren. Man kann ja auch mit dem Fahrrad irgendwie irgendwo hinfahren, so Urlaub machen, längere Radtouren. Ich habe sowas auch mal gemacht. Das ist jetzt allerdings auch schon wieder so 20 Jahre her. Man könnte sich vielleicht daran erinnern, dass es damals noch keine Smartphones gab. Das hat Dinge schon mal ein bisschen anders gemacht. Und was mittlerweile halt schon, okay, längst möglich ist. Ich habe jemanden in meinem Bekanntenkreis, der fährt gerade nach Rom mit dem Fahrrad und streamt dabei auf Twitch und lässt sich natürlich auch navigieren mit OpenStreetMap. Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Da kann man quasi von zu Hause der Person beim Radeln zuschauen und so ein bisschen was von der Toskana zum Beispiel sehen.
Ist schön da.
Ja.
Wie sieht es mit meinem Datenvolumen aus? Läuft, oder?
Ja, läuft. Wobei tatsächlich Datenvolumen auch auf der empfangenen Seite tatsächlich echt ein Thema ist. Mhm. Weil so Videostreaming unterwegs verbraucht dann doch erstaunlicherweise viel Band, also viel Datenvolumen. Mhm. So dass man dann doch mal schnell so eine Meldung erhält. Die haben, also was weiß ich, es ist die erst 7 Tage irgendwie in den Monat hinein und dann kriegt man so eine Meldung, sie haben schon 80% ihres Datenvolumens verbraucht. Okay.
Ja. Naja, aber es ist ja ein europäisches, nicht deutsches Handynetz, wahrscheinlich ganz gut ausgebaut.
Ja.
Toskana. Ist ja auch flach dort.
Ja, also es ist, manchmal hast du natürlich noch Funkloch, ja, aber geht schon. Hm. Also insofern. Ja, also das, und natürlich sieht man dann manchmal auch so dadurch Fehler auf OpenStreetMap. Möglicherweise. Oder wo halt irgendwie vielleicht man nochmal so ein bisschen nachschärfen sollte. 2 Highlights der Tour waren, sie wurden, also er ist noch mit einer anderen Person unterwegs gewesen, ein Stück weit. Sie wurden unter anderem über die Europabrücke der Brenner-Autobahn geleitet. Mit ihrem Fahrrad. Also es gibt da einen Fußweg. Aber der ist halt gekennzeichnet auch als so, man kann da mit dem Fahrrad lang. Ist vielleicht nicht so ganz zu empfehlen. Insbesondere wenn da noch auf diesem gefühlt 50 cm breiten Stück zwischen Leitplanke und Zaun, wo dahinter sich 300 Meter Abgrund befinden, dann da noch irgendwie ein Schild im Weg steht, kommt man eher ein bisschen schwieriger vorbei. Und das andere war so ein bisschen sehr Offroad, wo du dann mit einem E-Bike, das war dann schon in Italien, wo sie dann halt irgendwie sehr viel schieben mussten, berghoch, bergrunter. Mit einem Mountainbike wäre das vielleicht sogar gegangen, möglicherweise. Aber so als so mit einem Trekkingrad eher nicht so. Und wenn dann noch dazu kommt, dass du nicht immer ganz aus der Ferne irgendwie mitverfolgen kannst, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert und dann der Stream wiederkommt mit so einer stöhnenden und schnaufenden Person und dir so denkst, okay, ist er da jetzt gerade irgendwo ganz böse irgendwo runtergestürzt und versucht gerade mit letzten Kräften da jetzt irgendwie sich wieder in die Zivilisation zurückzurobben, das ist dann schon auch ein bisschen abenteuerlich. Ja, also das ist so der Klassiker von so, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen.
Ja. Aber wir hatten, weil du ja gerade OpenStreetMap da irgendwie auch mit zusammengebracht hast, ich glaube, wir hatten das auch schon mal erwähnt, diese App Street Complete, ne?
Auch.
Mit der man, genau. Ja. Also nur nochmal das hier pluggen, weil das ja so ein schönes, einerseits ein schöner Zeitvertreib beim Wandern ist und andererseits auch so nützlich, dass man irgendwie Daten auf OpenStreetMap sammeln kann.
Ja. Achso, und was vielleicht, was auch noch witzig ist an der Stelle, er lässt sich halt, also er hat halt Kamera bei entsprechend und lässt sich auch per Text-to-Speech den Chat vorlesen und kann dann natürlich auf diese Art und Weise dann mit dem Chat interagieren. Also das ist dann natürlich eine schöne Art der Zwei-Wege-Kommunikation. Also deswegen. Und das sind halt alles so Sachen, die waren halt vor 20 Jahren halt noch nicht so in der Form möglich. Und jetzt sind sie es aber. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Sache.
Ich fand das übrigens so, weil wir es ja vorhin auch vom Transkribieren hatten, andersrum, dieses Text-to-Speech, da gibt es ja, also eigentlich ist das ja gefühlt so gelöst. Man kann halt ja mit wunderschöner Stimme sich Texte vorlesen lassen. Mhm. Aber wenn ich das immer versuche, mal mit Open-Source-Tools zu reproduzieren, kommt immer ganz schöner Müll bei raus. Also entweder habe ich halt immer noch so eine Stimme wie damals bei, weiß ich nicht, Windows XP, die sehr maschinell klingt. Ja. Oder ich muss halt doch auf irgendeinen Service gehen, der halt im Internet hängt, ja, um das schön zu machen. Das hat mich so ein bisschen verwirrt. Also ja, über Hinweise an radio@ccc-p.org, wie man schön Text-to-Speech macht, bin ich dankbar.
Ja. Also ich habe es jetzt auch vor allem über Bezahldienste mal so ein bisschen mitgekriegt. Die dann aber tatsächlich auch recht gut funktionieren.
Ja.
Ja. Manchmal auch vielleicht ein bisschen zu gut. Also ich schiehe da so ein bisschen auf eins der Themen, das wir hier gerade in der Liste haben. Da vielleicht wollen wir da einfach, wenn wir eh gerade bei Text-to-Speech sind, da vielleicht mal hin. Und zwar hatten wir ja vor 2-3 Monaten ungefähr mal, glaube ich, schon erwähnt, dass SchauspielerInnen oder so Voice Actors, also SynchronsprecherInnen, Klage erhoben haben gegen Menschen, die einfach ungefragt ihre Stimme benutzen für so genau solche Geschichten. Sie haben dem nicht zugestimmt, kriegen kein Geld davon, und aber deren Stimme wird irgendwie verwendet für so Stimmenklone. Und da hat tatsächlich auch mittlerweile ein recht prominenter Fall jetzt Deutschland erreicht. Und zwar in Form eines Falls anhand von Manfred Lehmann. Diejenigen, die sich ein bisschen mehr mit Film und Werbung beschäftigen, kennen den Namen vielleicht. Ansonsten, wem der Name nichts sagt, also wenn ihr mal die deutsche Version oder die deutsch synchronisierten Filme mit Bruce Willis, Gérard Depardieu, Kurt Russell gehört habt oder beispielsweise auch die Praktika-Werbung mit den 20% auf Tiernahrung, das ist die Stimme von Manfred Lehmann. Und da gab es jetzt tatsächlich einen Fall, dass ein YouTuber seine Stimme genommen hat, einen Klon daraus erzeugt hat, um Videos damit mit seiner Stimme zu vertonen. Und das fand er nicht so gut, weil das nämlich auch um Inhalte ging an der Stelle, mit denen er, also zu denen er weder zugestimmt hat, noch mit denen er sich identifiziert. Und das ist ja, das ist dann vor Gericht gelandet.
Ups, falscher Mute-Button hier. Das ja, das hatten wir auch an, woran habe ich jetzt gerade gedacht? Ach so, nee, es gab ja das Gleiche auch schon, oder das wird ja wahrscheinlich noch mehr kommen für tatsächlich so Deepfakes, ne? Also so wie jetzt zum Beispiel Prinzessin Leia in den Star Wars-Filmen nochmal nach ihrem Tod, also nach dem Tod der Schauspielerin Carrie Fisher noch aufgetaucht ist. Ja. Da gab es ja auch schon, ich glaube, das haben wir ja auch schon thematisiert, irgendwie Bruce Willis, der komplett KI-generiert in irgendeiner Werbung aufgetaucht ist und da wohl sein Einverständnis gegeben hat. Also da wird bestimmt noch viel Spannendes passieren.
Naja, also es gibt dazu passend ja auch gerade so die Fälle von, dass Lars Klingbeil und Günther Jauch für Finanztricks werben. Also meint man im ersten Moment. Aber tatsächlich ist auch das alles irgendwie KI generiert. Ich habe es selber schon gesehen, dass mir ein vermeintlicher Günther Jauch in einem Interview-Setting Finanz- und Anlagetipps geben wollte. Und klicken Sie doch bitte hier für mehr Infos. Und es gibt auch einen Artikel bei Mimikama, den wir in den Shownotes verlinken werden. wo es eben auch darum geht, dass nein, es, die Prominenten werben jetzt nicht für Finanztipps. Bisher war das ja immer so, eher so irgendwelche eingeblendete Werbung auf Webseiten, so geschaltete Anzeigen, so von wegen so mit diesem Tipp sind die Promis zu Geld gelangt, ja, oder der Tipp von Höhle der Löwen-Investor, ja, und dann bist du auf irgendeiner komischen Seite gelandet und jetzt erobern sie offenbar die Bewegtbild-Plattform, indem sie halt dann solche Clips relativ gut, also wer nachahmen können, ja, oder produzieren können. Man kann schon noch ein bisschen mitkriegen, dass es fake ist, aber es ist schon recht gut mittlerweile. Also, klassischer Fall von Dual Use. Was man für gute Dinge verwenden kann, kann man auch an der Stelle auch für negative Sachen und Betrugsgeschichten komm in die Gruppe verwenden.
Ja. Ja, ich wollte auch hier noch, das ist die Tage an mir vorbeigeflogen, kam jetzt wieder raus, also dass da so rechtlich halt irgendwie einiges gerade durchgeht und sicherlich auch, das kommt ja immer noch dazu, dass China, Europa und Amerika da auch irgendwie grundsätzlich unterschiedliche Meinungen dazu haben, was Urheberrecht ist und was dazu zählt. Aber hier flog irgendwie sogar bei Tagesschau durch, dass Anthropic, das sind die mit, ich glaube, die sind von Amazon gebackt und machen halt auch so eine Art ChatGPT, dass die jetzt irgendwie, was, 1,5 Milliarden in einen Fonds einzahlen, der an Autoren rausgehen soll.
Okay.
Aber pff, ja, das ist ja dann irgendwie auch eine Einmalzahlung, also bin gespannt, wie das weitergeht. Aber irgendwie tut sich da was. Ne? Das ja. wird wahrscheinlich ähnlich laufen wie eben auch mit Musikstreaming und Videostreaming, dass das irgendwie alles aufgeräumt wird und neu wird und KI ja. ändert halt gerade alles.
Ja, jedenfalls im Fall von Manfred Lehmann. Wie gesagt, das ging vor Gericht. Und zwar vor das Landgericht Berlin. Und dort hat man entschieden, dass Synchronstimmen nicht mit Hilfe von KI imitiert und für kommerzielle Zwecke genutzt werden dürfen. Jetzt einfach mal ebenso. Genau. Weil man hat da abgewogen die Meinungs- und Kunstfreiheit des YouTubers auf der einen Seite gegen die Persönlichkeitsrechte von Manfred Lehmann und hat halt dafür entschieden, so, hey, also. Da werden ja offenbar Sachen beworben und jetzt nicht einfach nur und nicht einfach nur das mal aus Kunstgründen irgendwie verwendet und das Persönlichkeitsrecht von Manfred Lehmann wiegt an der Stelle halt einfach höher oder deutlich höher und deswegen war das an der Stelle jetzt nicht zulässig, diese Stimme zu verwenden. Genau, und aber auch da ist eben die Frage generell, sowas wird es immer wieder geben, weil es ist halt auch einfach solche Stimmklone zu erzeugen. Ich hatte das, glaube ich, auch schon mal hier in diesem Rahmen erwähnt, es braucht tatsächlich nicht viel, du brauchst wenige Minuten, wenn überhaupt, an Stimmschnipseln von einer Person, um da Stimmenklone zu erzeugen. Und deswegen, wenn wir da so Sachen häufiger bekommen, ist die Frage, ob dann vielleicht zukünftig es dann sowas gibt, zumindest für die Synchronsprecher, die irgendwo organisiert sind, dass es dann vielleicht auch so eine Art Content-ID oder irgendwas in der Richtung vielleicht dann gibt, die erkennt, wenn es sich da um eine bekannte Stimme handelt oder handeln könnte, um entweder dann die Zustimmung zu erwirken oder das ganz zu verbieten, dass du das gar nicht erst hochladen kannst. Also das wird durchaus interessant sein. Und auch eben wie eine entsprechende faire Beteiligung gegebenenfalls an sowas aussehen kann.
Ja, spannend jedenfalls. An wie vielen Stellen es da Änderungen gibt.
Das ist ja auch schon wieder so ein kleiner Kaninchenbau. Ich meine, es gibt Sicherheitssysteme, die auf Stimme basieren. Wie sieht es denn da so aus? Ich meine, ich darf wahrscheinlich nicht legalerweise den Fingerabdruck eines anderen fälschen. Darf ich dann legalerweise die Stimme eines anderen fälschen?
Fälschst du ja nicht, du kopierst sie nur. Nein, aber nee, genau. Also, das ist halt, also Spaß beiseite, das war natürlich jetzt gerade nicht ernst gemeint, aber das ist eben genau das. Es verletzt halt die Persönlichkeitsrechte der Person. Das ist ja eben genau das, was aus meiner Sicht aus diesem Gerichtsurteil jetzt rauskam. Wir sind jetzt hier alle keine Juristen, aber das ist also für mich. Dieser Artikel oder dieses Urteil ist schon mal ein erster Wegweiser, sage ich mal, in welche Richtung es so ein bisschen gehen wird oder welche Sachen man gegeneinander aufwägen muss.
Ja, ich habe meine Stimme nicht gesagt, deswegen ist Copyright natürlich kein Argument, aber irgendwo muss es da doch.
Jo. Ja, wie gesagt, ich denke, die Amis werden da zu einem anderen Schluss kommen als die Europäer. Aber wer weiß. Ja, wer weiß. Genau. Hier apropos Urheberrecht und Lizenzen. Lasst uns doch mal Musik spielen. Aus dem Free Music Archive habe ich ja wieder was ausgegraben. Und zwar aus den Charts diesen Monats kommt von Amarant ein aus dem Album Free Trance Music, also ein bisschen was Elektronisches. Ein Song, der heißt And the Beat Goes On. Und wir hören uns hier in 2 Minuten wieder. Bis dahin.
Bis gleich. Ne?
Schon wieder. Wir müssen ja immer uns kalibrieren, was ja eigentlich los ist. Wir sind Chaos im Radio aus dem Freiland, aus dem Freien Radio Potsdam, jeden zweiten Montag im Monat auf immer noch UKW 90,7 MHz, totgesagt, erleben länger. Und in Berlin auf 88,4 MHz. Und auf DAB Plus bei FR-BB und 24/3. Und unter radio.ccc-p.org. So, genau. Und übrigens, wir sind ja aus der Machbar. Wir 3 oder 4, je nachdem, wie viel wir manchmal hier sind. Manchmal sind wir auch viel mehr, habe ich mitgekriegt. Mhm. Und wir treffen uns da immer mittwochs um 19 Uhr im Chaos-Treff. Aber auch ansonsten ist die Machbar ein Ort zum Aufhalten und zum Basteln, vor allen Dingen Holzwerkstatt im Bund der Freien Werkstätten. Kommt gerne vorbei im Haus 5 im Freiland. Bevorzugt Holz. Natürlich irgendwie Holz, genau.
Ja, also Holz, 3D-Druck, Nähen.
Ja, stimmt, Nähen, stehen ganz groß, ja.
Ja.
Und Elektro halt, also Löten.
Ja.
Jo. Genau, so.
Und Menschen.
Und Menschen. Menschen sind auch da. Also bevorzugt natürlich irgendwie abends und am Wochenende. Da findet man eigentlich Menschen da. Hier, ich wollte noch was Schönes. Du hast ja vorhin schon, Cyrox, von der Zeit vor dem Smartphone.
Mhm.
Ungefähr da hat sich auch noch was anderes eingesiedelt. Kennt ihr denn Compiz noch?
Ich hatte in Knoppix, glaube ich, hatte das als Distribution. Der Herr Knopper hatte das.
Was ist Compiz? Ich habe keine Ahnung. Also,
du hast keine Ahnung?
Wie schreibt man oder wie isst man das?
Sehr gut, dass du keine Ahnung hast. Dann kann man es hier nämlich mal erzählen. Compiz.
Mhm.
Und das müsste so Windows XP Zeit gewesen sein, also nur so zur groben Einordnung.
Weißt du, was ich zu Windows XP Zeit genutzt habe?
Windows XP?
Genau. Da war für mich Linux noch kein Thema beispielsweise.
Und genau da kommen wir nämlich hin, weil was sicherlich heute noch viele bemängeln, aber da gibt es halt mittlerweile mehr Möglichkeiten, ist, dass Linux noch sehr grau aussah. Also wer sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie Linux funktioniert, das ist ja, Linux selber ist ja nur der Kernel, also der innere Kern. Und das, wie es aussieht, wenn man nicht gerade auf der Kommandozeile arbeitet, ist ja die GUI oder das Graphical User Interface, und das hat sich, das heißt im Linux-Sprech eigentlich, ist das der Window Manager, mit dem man da zu tun hat, und da gibt es halt irgendwie einen riesigen Zoo von Window Managern, und was man damals, glaube ich, so kannte, war halt irgendwie Gnome oder der Gnome oder KDE. Ich glaube sogar KDE ist irgendwie ich will nicht lügen. Ich weiß nicht genau, wo es herkommt. Auf jeden Fall, die haben es versucht, so ein bisschen bunt zu machen, sind aber da, ja, das war grau. Das ist natürlich witzig, wenn man aus heutiger Zeit sich an Windows XP erinnert, was ja auch eigentlich sehr grau ist aus heutiger Sicht. Aber Linux sah halt vielleicht noch ein bisschen komischer aus. Und genau
diese Zeit. Also Windows sah vor Windows XP auch grau aus, muss man auch sagen. Also mit Windows XP wurde das auch erst so knallig mit der Taskleiste, die irgendwie blau und grün war. Und
das stimmt. Und ja, das stimmt. Also genau, es wurde irgendwie knallig. Und aber halt so runde Ecken und so ein Kram kam, glaube ich, in der Zeit auch auf. Ja, und auch die Title Bars und so sahen ja auch ein bisschen anders aus. Mhm. Naja, und jedenfalls genau in diese Zeit rein gab es dann so ein Projekt, das hieß Compiz. Und das war ein Window Manager. Der hat darauf aufgebaut, dass endlich mal irgendwie funktionierende 3D-Grafiktreiber gab für Linux. Und irgendwie haben sich eine Gruppe von Leuten gedacht, hey, lass uns doch mal alles, was es an grafischen 3D-Effekten gibt, in so einen Window-Manager einbauen. Und ein paar Sachen hat man dann später, glaube ich, nochmal gesehen, aber es war fantastisch, weil das so überladen war mit 3D-Effekten, was dann auf einmal auf dem Linux-Laptop lief. Also zum einen waren das Wobbly Windows. Das heißt also, wenn man ein Fenster hin und her schiebt mit der Maus, ist es so hin und mitgewobbelt. Also als wär es irgendwie aus Gummi.
Okay.
Und hat sich natürlich auch dementsprechend, also die ganze UI hat sich mitverhalten.
Wie so ein Wackelpudding oder was?
Ja.
Ja, genau.
Okay.
Und du konntest natürlich das auch parametrisieren, wie sehr es wackelt, ne? So. Und es hat natürlich auch noch nachgewackelt, wenn es an einem festen Platz war. Und wenn du es maximiert hast, hat es also extrem gewobbelt, also wirklich wie so ein Wackelpudding. Das war das eine. Das andere, wo einzelne Menschen, die wir hier nicht nennen, aus dem Chaos-Treff heulen, wenn sie das heute sehen, vor Freude, war der Cube. Der Cube war damals die Idee, dass du eben diese Workspaces, das sind, glaube ich, in fast allen Window-Managern jetzt, also die verschiedenen Desktops auf einem Würfel angeordnet hattest. Und Ich glaube, damals war es auch so, dass man die, ja, das war auch damals schon so, man konnte die Windows-Taste drücken unter Linux und dann mit der Maus auf den Desktop greifen und dann konnte man den Würfel, auf dem der Desktop war, halt drehen.
Okay.
Und wenn jetzt auf einer Seite zum Beispiel im VLC ein Video lief, dann lief das halt auch weiter auf diesem Würfel. Und das war natürlich in der Zeit, ja, wann wird das gewesen sein? So die Naughties, ja, die Ende des 2009/10 irgendwie sowas. Dass du da auf einmal irgendwie auf so einem 3D-Würfel ein laufendes Video hattest unter Linux, das war ja Wahnsinn.
Okay.
So, und es gab noch, ich weiß nicht, Knurps, kannst du dich noch an andere lustige Effekte erinnern, die da eingebaut haben?
Also Schließen von Fenstern hatte, glaube ich, so 3 oder 4 verschiedene Effektmöglichkeiten. Mal so kleine Explosionen, mal aufgehenden Glitzer und auch das Ding, was ich später noch bei macOS, glaube ich, gesehen habe. So dieses Runterfahren in die Taskleiste.
Oh, stimmt. Ja, dass das so nach unten verschwunden ist. Genau, was es ja auch immer noch wahrscheinlich im Papierkorb gibt. Ja. Dass sich das so reinsaugt.
Genau.
Genau.
Das war schon spannend. Legendär. Also ich habe nichts ahnend irgendwann mal so eine Knoppix-CD reingelegt, weil ich was anderes tun wollte und dann kam mir Kumpels entgegen und ich dachte, Moment, was läuft denn hier gerade ab für einen Film?
Ja, genau. Und genau, Zoom konnte man natürlich auch irgendwie so stufenloses Zoomen mit dem Mausrad. Ja, also sehr wilde Sachen. Und neulich hatte ich ein bisschen Sehnsucht und habe gedacht, gibt es das eigentlich noch? Und unter Ubuntu kann man halt tatsächlich irgendwie Compits noch installieren, aber es geht natürlich nicht mehr. Aber, und da kommen wir jetzt zur hier Empfehlung, wer also einen Linux-Desktop benutzt, der die kann, einen halbwegs modernen, kann einen Window-Manager namens Wayfire installieren. Und das ist die Neuauflage von Compits sozusagen, nur halt mit komplett geänderter Architektur, weil ich meine, wir müssen jetzt nicht zu sehr rumnerden, aber irgendwie wurde ja unter Linux mal das ganze X-Windows-System durch Wayland ausgetauscht. Ich packe das hier wieder mit in die Shownotes.
Oder wird immer noch, oder?
Genau, also es ist immer noch nicht durch. Also
ich, so ein bisschen wie IPv6.
Stimmt, genau. Mittlerweile hast du nämlich beides, also aber genau, dadurch musste man, also deswegen funktioniert, glaube ich, auch Compits nicht mehr. Genau, und dann kann man jetzt halt Wayfire benutzen und das hat eben all die, also sie haben auch die Plugin-Namen behalten und so, ne? Die Parameter sehen genauso aus. Du hast halt auch wieder Wobbly Windows und Cube. Und es ist schon fantastisch. Also wenn ich nicht so an meinem Tiling Window Manager i3 hängen würde, ich würde ja wahrscheinlich umsteigen, um wieder den Cube benutzen zu können. Ja, genau, hier, also wer Lust hat, wie gesagt, Wayfire ist in den Repositories der meisten Distributionen drin, kann man einfach installieren und dann startet man halt beim Anmelden einfach den anderen Window Manager und schon geht's los.
Ja, das ist ja so eines der schönen Dinge bei Linux, dass viele Sachen modular sind, dass man sich aussuchen kann, welche Variante ich denn heute gern.
Genau.
Und ich meine, Hannes, nur weil du das auf deinem Arbeits- oder deinem Hauptrechner nicht verwenden möchtest, heißt es ja noch lange nicht, dass man es nicht auf dem Bastelrechner der eigenen Wahl verwenden kann, wenn der eine grafische Oberfläche hat.
Das stimmt, ja.
Ich dachte mir gerade, ich muss mal gucken, welches meiner Geräte jetzt schon mit Wayland läuft und welches noch nicht, weil ich glaube, in der Anwendung fällt es gar nicht auf. Oder?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
No.
Also es gibt halt, genau, also wenn du halt so ein bisschen mit der Kommandozeile rumbastelst, dann weißt du halt ja, okay, alles, was X im Namen hat, funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht mehr so. Also ich habe so Skripte geschrieben, die hier meinen Monitor-Layout verändert haben und so. Die haben immer X-Randa oder wie auch immer das heißt, benutzt. Das geht jetzt halt nicht mehr. Und keine Ahnung, wenn du Tastatureingaben abfangen willst. So, aber in der Benutzung merkst du da nichts.
Ja. Na dann. Auf in neue, alte Window-Manager. Vielleicht.
Ja, wenn ihr wollt. Es ist sehr schön. Also wer Compits kennt, bitte macht das.
Wer es nicht kennt, legt mal eine alte Knoppix-CD ein. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht sogar auch eine neue.
Also es lief damals, ich weiß nicht, das lief auf meinem 700-Euro-Laptop und das war zu Zeiten, wo man eigentlich immer vierstellig für Laptops ausgeben musste und ich hatte irgendwie so einen Celeron und sonst was.
Das lief auf den ganzen alten Kisten in der Uni.
Ja.
Und wirklich erstaunlich performant.
Ja.
Auch wenn man das Wort damals noch nicht verwendet hat.
Aber jetzt ist es ja Wayland. Ob das da auch immer noch so ist?
Ja, also bestimmt nicht auf den alten Krepel-Hardwaren, aber
genau. Mal gucken, ob es mit 32-Bit noch kompilieren kann. Ich hatte da tatsächlich schon Schwierigkeiten mit alten Geräten inzwischen. Ja. Aber es waren sehr alte Geräte.
Ja, oder auch gewisse, also auch auf zumindest den älteren Raspberry Pis ist 64-Bit, also da ist es eher, aber das ist eher andersrum, dass es 64-Bit vielleicht nicht ganz so unterstützt ist. Ja. Okay, gut. Wollen wir denn mal zu anderer, neuer oder alter Technik irgendwie? Ich habe hier gelesen, es gibt hier irgendwas mit zum Thema Studis, das hier jemand reingepackt hat.
Ach so. Ja, das ist mir beim Hören unserer alten Podcast-Episoden aufgefallen. Wir haben da im März 2023 drüber gesprochen, dass, wer sich noch erinnert, es gab mal diese Energiehilfezahlung. Ich weiß gar nicht, 200 Euro, 300 Euro einmalig, weil das Gas alle war, drohte alle zu sein und deswegen war alles kurz mal teuer. Ich glaube, es ist wahrscheinlich immer noch teuer, aber jetzt haben sie alle dran gewöhnt. Mhm. Und da hat der Bund über die Arbeitgeber irgendwie diesen Bonus ausgezahlt. Und dann war die Frage, wie machen das denn Studenten? Und die haben sich damals alle ganz frisch die Bund-ID besorgen müssen. Und wer damit jetzt nichts anfangen kann, ist auch nicht so schlimm. Ich glaube, mit der Bund-ID kann man seine Rentenpunkte abrufen oder so. Das hängt jedenfalls, ist zusammenhängend mit dem, was man mit dem Perso machen kann, wenn man sich da mit der Ausweis-App irgendwo anmeldet. Genau, und wenn man die Bund-ID anlegt und dann nicht benutzt, wie bei den meisten Sachen, muss man ja laut DSGVO diesen Account auch irgendwann wieder einstampfen, dieses Konto. Genau, und das war im März 2023, beziehungsweise wir haben damals gesagt, die Deadline war gestern zum Anmelden. Es war, glaube ich, alles noch nicht fertig. Also jetzt sind halt die 2 Jahre auf jeden Fall rum und jetzt sind die ganzen Studis wieder rausgefallen aus der Bund-ID, weil die dann danach das natürlich nie wieder benutzt haben, oder was heißt natürlich. Und jetzt ist hier nämlich rausgekommen, dass mehrere hunderttausend von circa 5 Millionen Konten, also schon, klingt so nach Größenordnung 10%, der Konten sind halt jetzt wieder weg von Bund-ID. Ja, läuft halt ziemlich gut mit der Digitalisierung in Deutschland, nicht?
Nein. Ja, also ob das jetzt ein Hinweis ist auf gute oder schlechte Digitalisierung, ich sag mal so, was es ja zumindest mal mir so ein bisschen so zeigt, ist so, okay, vielleicht hat man auch einfach nicht so oft mit dem Bund zu tun. Mhm. Vielleicht ist es auch noch nicht so, dass man für alles irgendwie das braucht, aber ich sag mal so, wann muss ich mich mal gegenüber dem Staat irgendwie authentifizieren? Nicht so oft, und das ist jetzt auch nichts Schlechtes so.
Also naja, ich meine, Stichwort Reisepass bestellen, ne, und so.
Ja.
Jetzt soll es ja so langsam mal.
Genau, aber ich meine, das, was du beschrieben hast, ist ja jetzt erstmal grundsätzlich ein Effekt dann auch von DSGVO. Dass nach 2 Jahren oder nach 24 Monaten, dass die Konten dann gesperrt oder gelöscht werden müssen nach Inaktivität. Und das beißt sich halt mit, hey, vielleicht will man dafür dann doch irgendwie, vielleicht oder aber vielleicht auch nicht, längere Konten haben. Aber also es ist jetzt erstmal, so.
Ich denke, es zeigt halt eher, dass die Bund-ID, ich meine, das ist ja eine recht komplexe Infrastruktur mit Sicherheit, dass die halt kaum Funktionalität hat, die man mal braucht. Ja. Also ich denke eben auch, den Reisepass wird man vermutlich wieder nicht über die Bund-ID bestellen, sondern bestimmt über kommunale Software. Und dann existieren eben, was ja immer so, das ist ja immer so Fluch und Segen zugleich. Ne? Also so, wenn man mehrere Systeme hat, dann heißt das natürlich auch, dass nicht alles an einer Stelle liegt und dezentrale Systeme haben ja ihre Vorteile. Aber auf der anderen Seite hast du halt auch wieder 12 und 30 verschiedene Konten, die alle irgendwie komisch heißen. Und was ich ja noch ansprechen wollte, war eben, dass mich so furchtbar irritiert, dass Nachrichten, also ne, wie auch hier wieder wie alle diese Konten, hat man da natürlich auch so einen Posteingang bei der Bund-ID, wie man sie auch beim, keine Ahnung, eigenen Krankenkassenkonto hat und wohne ich auch noch sonst überall. Und die Hinweise, dass jetzt eine neue Nachricht eingegangen ist, die kommen von einer Adresse, die auf itzbund.de endet, also itzbund.de. Mhm. Und das war halt für mich so ein, kenne ich nicht, itzbund, weiß ich nicht, war ich nie. Ja, und natürlich sind unter itzbund in der E-Mail-Adresse sind dann halt Sachen verlinkt, die eben auf bund.de, ist das eigentlich richtig? Ja, genau, verwaltung.bund.de gehen. Und da frage ich mich, ja, warum jetzt diese andere Domain für die E-Mails? Das ist halt immer so. Es ist halt auch super schwierig heutzutage Phishing, also dass jemand sich für jemanden ausgibt, irgendjemand Vertrauenswürdigen in der Regel, dass das eben kaum noch möglich ist, das zu unterscheiden von tatsächlichen ernst gemeinten, in Anführungszeichen vertrauenswürdigen Nachrichten. Also Scanner schicken einem E-Mails mit dem Scan von irgendwelchen seltsamen Adressen und selbst der Bund schickt einem halt von einer irgendwie seltsamen Adresse eine E-Mail. Finde ich nicht cool.
Ich hatte zum Fall erst bei einer nicht genannten Versicherung, wo ich dann wirklich mal an meinen Versicherungsvertreter eine Mail geschickt habe, Kopie, hier guck mal, ist das wirklich von euch? Eine Woche später kam die Antwort, ja, es war wirklich von der Versicherung, ich hatte es für Spam gehalten.
Ja,
weil es eben von einer Mailadresse kam, wo ich die nicht gleich lautete wie die HTTPS-Webseite.
Ja, okay. Genau, also das sind dann natürlich auch nochmal so Sicherheits- und Benutzungsthemen, wie oder welche E-Mail-Adressen werden für die Dienste verwendet. Hm. Aber wie gesagt, das mit den gelöschten Bund-ID-Konten, wie gesagt, also für mich klingt das ja für einen Effekt von der Datenschutzgrundverordnung. Okay.
Nee, das ist okay.
Es ist ja dann eher so die Frage, wenn man mal in Richtung Akzeptanz denkt, okay, jetzt habe ich das vielleicht irgendwie 2 Jahre nicht mehr gebraucht, aber wenn ich dann dieses oder nächstes Jahr dann doch mal einen neuen Perso oder Pass brauche, wie viel muss ich dann wieder machen, um das Konto zu reaktivieren oder mir ein neues Konto zu machen? Genau, irgendwas in der Richtung. Wenn das dann eben jedes Mal dann so ist, dass ich dann wieder ganz viel Papierkram und vielleicht noch irgendwie was freischalten oder so machen muss, was ich nicht weiß. Ich hab's noch nicht benutzt. Aber das ist dann eher für mich wäre das ein Thema. Weil wenn ich nur alle 2-3 Jahre mal so an offizieller Stelle irgendwie was machen muss, ist ja fein. Also das ist ja jetzt nicht per se ein Problem, weil genau. der Perso ist dann halt entsprechend 10 Jahre gültig. Und dann muss ich den nur alle 10 Jahre ersetzen.
Ja. Also ich glaube, dass das alles in so eine Richtung geht, wo solche Technologien wie DNSSEC und RPKI, also Resource Public Key Infrastructure, signieren von Domainnamen und Domain-Eigentumsverhältnissen wieder spannend werden kann. Das heißt, dass man wirklich durch Signaturprozesse, die kryptografisch hinterlegt sind und halbwegs sicher sind und wo es relativ schnell öffentlich werden dürfte, wenn sie geknackt werden, klar machen kann, ja, alles, was von dieser Adresse kommt, kommt auch wirklich von dieser Organisation und nicht von irgendwem anders.
Trotzdem muss ich ja irgendwie dann noch Domains vertrauen, zum Beispiel.
Genau, aber wenn dahinter so ein kryptografischer Prozess ist, RPK ist eine von diesen Technologien, dann kann ich das halt auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad.
Also ich hatte es neulich an einer sehr unerwarteten Stelle, nämlich von Google, der hat mir eine Mail geschrieben, und zwar halt auch irgendwas Automatisiertes, dass ich mal hier klicken soll und um weiß ich nicht was zu tun. Und hinter dem Link, also das war so dieses typische, da stand halt google.de/something, aber der Link dahinter zeigt auf was anderes. Ne? Der zeigt eben auf googlesomethingsomething.com und das war auch legit. Ja, also das war schon echt, das war vertrauenswürdig. Ah. Aber mein E-Mail-Programm, was halt nicht Gmail ist, hat halt gesagt, hey, Moment, also in dem Titel von dem Link steht eine andere Domain als in dem Link.
Ja.
Und das ist halt das, was Kriminelle tun. Ne? Mhm. Genau, und wenn halt sogar Google das macht, das ist wirklich, wirklich schwierig, damit noch klarzukommen.
Ja, in dem Zusammenhang ist auch super spannend, einen Mail-Verteiler, also so einen Mailinglisten-Server zu betreiben. Weil da kommen auch E-Mail-Adressen von den, sagen wir, Vereinsmitgliedern, kommen rein mit deren Adresse und werden dann rausgeschickt mit der Adresse des Segelvereins.
Ja,
es gibt diverse Technologien, die dann wieder nachweisen, dass das legit ist und dann geht's auch, aber das wird immer spannender, die auch dann ordentlich einzurichten und die Schlüssel dahin zu legen, dass das auch gefunden wird.
Ja.
Also DKIM zum Beispiel als Stichwort. Das ist ein bisschen Sport, das einzurichten.
Ja, ich weiß, wovon du sprichst. Auch ich hatte das in der letzten Zeit mal zu tun, dass ich mal für eine meiner Domains mal einen anderen Mail-Server brauchte.
Mhm.
Ja. Aber wird schon.
Wird schon. Sport ist dazu gedacht, gemacht zu werden.
Ja.
Und an der Stelle sind die Technologien, die sind alle Open Source, alle sauber standardisiert und beschrieben und von daher geht das auch. Ja, es ist ein Aufwand, aber.
Ja. Ne? Aber wo wir gerade so bei Identifikationen und waren, Hannes, möchtest du uns in dem Kontext was über Mastodon erzählen? Vielleicht?
Ja, genau. Weil auch das gerade durch die Medien geht, die Geschichte mit der Altersprüfung. Also es gibt ja, ich glaube, durch die EU getrieben immer wieder Gesetze, die jetzt vor allem diesen Gatekeeper-Networks übergeholfen werden. Also kennt ihr gerade ein Beispiel?
Was war? Ich habe keine Ahnung, was du mit Gatekeeper-Network meinst.
Es gibt jetzt so eine Gatekeeper? Also Gatekeeper, es gibt jetzt so Social Networks, die so groß sind, dass sie eine Sonderrolle einnehmen und andere Gesetze für sie gelten.
Okay, weil sie einfach eine besondere Verantwortung tragen, genau. Tragen sollten, okay? Ja,
genau, und da war auf jeden Fall Facebook dabei. Da war auf jeden Fall Facebook dabei und natürlich Instagram und was nicht auch alles. Und dann gibt es eben so manche, die klagen wieder. Ja, nee, sind wir gar nicht. Ne? Also da geht es auch um die ganze Geschichte Interoperabilität. Muss der Messenger WhatsApp irgendwie langfristig mit iMessage reden können, weil die in diese Kategorie, was auch immer, fallen. Ich google das gleich nochmal. Und eine Sache, die da auch mit Schwung oder mitschwingt auf dieser ganzen Welle, ist die Altersprüfung, die ja auch immer mehr durchgezogen werden soll. Ja, also dass wirklich wir sicherstellen, dass halt nur Menschen, Volljährige halt den vollen Service nutzen können und keine Ahnung, Kinder entweder gar nicht oder die sehen dann halt nur die Light-Variante des Services, ja, oder stark reglementiert. Das ist natürlich für so Netzwerke wie Facebook und so schon wichtig. Bei YouTube haben es sicherlich auch viele mitbekommen, dass es da Jugendschutzeinstellungen gibt, bis hin dazu, dass man so ein YouTube Kids sogar hat, wo eben nur mehr oder weniger moderierter Inhalt auftaucht. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Plattformen für vor allem für Kinder, auf denen gezockt wird. Also ich glaube, wir hatten hier vor ein paar Monaten schon mal Roblox angesprochen, was keiner von uns kannte. Das ist halt eine riesige Spieleplattform, aber auch Steam und Fortnite. Ja, wo Kids ja nicht nur spielen, sondern auch miteinander interagieren und eben auch mit Erwachsenen interagieren. Und in diesen Ja, in diesen Netzwerken soll es halt eine Altersprüfung verpflichtend geben und die soll eben auch nach welchen Richtlinien auch immer funktionieren. Ja? Also da gibt es ja dann immer wieder die Idee, das macht man mit Gesichtsscannen und ja, also wie gut das funktioniert, keine Ahnung, kann jeder für sich selbst bewerten. Aber es wird halt so langsam ernst und wird so langsam gerichtlich festgezogen. So, und jetzt haben wir einen besonderen Fall, nämlich Mastodon, was ja ein komplett dezentrales Netzwerk ist. Das heißt, nach außen und für Nutzer fühlt sich's an, als wäre es ein riesiges Netz.
Eine riesige Plattform,
miteinander, ja. Ja, eine Plattform, genau, wo alle miteinander reden können. Das gilt ja auch nicht nur für Mastodon, sondern für das ganze Fediverse. Mhm. Und damit tritt es irgendwie als eine Plattform auf. Aber die Art und Weise, wie man an der Plattform teilnimmt, ist ja, das kann ja jeder dezentral irgendwie managen. Ja? Also ich kann ja meinen eigenen Mastodon-Server auffahren und da selber mir nur einen Account machen. Ja. Oder eben, wie es bei uns so üblich ist, ne, so im Chaos, dann gibt es halt vom Chaos einen Mastodon-Server. Oder, weiß nicht, vielleicht hat der Bund hat, glaube ich, auch einen.
Jo.
Gibt's. Oder so häufig so Bildungsinstitute, also Universitäten oder Forschungsinstitute, Helmholtz-Gemeinschaft oder so, die haben dann ihre eigene Instanz.
Oder Freundeskreise, wo halt einer ein bisschen technisch versierter ist und dann halt mal für alle da einfach so einen Server einfach hostet, so wie man früher halt vielleicht einen Counter-Strike-Server gehostet hat oder einen genau. Minecraft-Server auch immer noch hostet oder sowas in der Richtung. Kann man auch einen Mastodon-Server hosten als Instanz, der dann auch an dieser Plattform, weil es halt eben offen ist, offene Standards und miteinander interoperabel, ja, dann einfach mitspielt in dieser großen Plattform.
Genau, so und jetzt ist, glaube ich, schon irgendwie, wird schon so langsam klar, wo das Problem ist. Wenn jetzt also Facebook eine Altersprüfung machen muss für mehrere Milliarden Nutzer, ja, dann lassen sie sich halt was einfallen und rollen das aus für mehrere Milliarden Nutzer. Und durch so Skaleneffekte geht das schon. Ist das halt für Facebook im Großen und Ganzen kein Problem. Und bei etwas kleineren Services mit vielleicht nur ein paar Millionen Nutzern ist es vielleicht auch okay. Aber bei Mastodon ist es eben so, dass es Instanzen gibt, die schon groß am Netzwerk teilnehmen und natürlich auch irgendwie bekannt sind, aber da sind vielleicht nur 1000 Nutzer. Und wenn man jetzt bei 1000 Nutzern Altersprüfungen machen will, ist es eben so, es sind nicht so wenige, dass man sich von jedem den Ausweis machen, zeigen kann und zeigen lassen kann und das eben irgendwie händisch macht. Es sind aber eben auch nicht so viele, dass es sich lohnt, den Prozess dafür zu etablieren und zu implementieren und durchzuziehen. Und dann letztendlich steht man ja auch dafür, gerade wenn es schief geht. Es wird ja immer was schief gehen. Also machen wir uns ja nichts vor. Und da ist halt jetzt die Frage, ja, wie geht man denn rechtlich damit um? Also wenn jetzt die Regel ausgerollt wird, wir müssen überall Altersprüfung machen, was passiert dann bei Mastodon? Ne? Ja, das stellen wir jetzt mal so als Frage in den Raum, ohne eine Antwort darauf zu haben.
Also es gibt ja auch andere Plattformen, die da keine richtige Antwort haben und dann für Bundesstaaten einfach mal einen Stecker ziehen. Blue Sky sei da genannt.
Stimmt. Mhm.
Die haben aufgrund... Ja. Ne? Die haben ja offenbar aufgrund eines Gesetzes in Mississippi sich dazu entschieden, einfach den Dienst in Mississippi nicht mehr anzubieten. Zumindest so lange, bis laufende Widersprüche gegen das Gesetz, worum es da irgendwie geht, im Jugendschutzgesetz ist das wohl, wo es darum ging, bei allen Nutzern, bei allen Nutzenden die Volljährigkeit zu überprüfen oder die elterliche Zustimmung einzuholen. Ja, und bis das halt geklärt ist, gibt es Blue Sky nicht in Mississippi.
Ja. Was natürlich auch schon wieder so eine Sache ist, im Internet. In Mississippi geht's nicht, ja klar. Ja. Ich glaube, das Konzept von VPN-Netzwerken ist bekannt.
Ja gut, aber zumindest, also da ist, ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage, aus welcher Richtung man das sieht. Also für Blue Sky ist es natürlich aus rechtlicher Perspektive besser und sicherer, das erstmal dort bis zur weiteren Klärung erstmal nicht anzubieten. Ja. Aus Sicht der Nutzenden, die sich vielleicht in Mississippi aufhalten, die könnten das natürlich entsprechend umgehen. Ja, aber zumindest Muska wäre da fein raus. Bei dem Mastodon-Fall würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das so weitergeht, weil ich könnte mir schon auch vorstellen, dass es juristische Argumente gibt, die dann sagen, okay, vielleicht ist nicht Mastodon als ein Netzwerk, als eine Plattform so zu behandeln, sondern vielleicht sind die einzelnen Server als einzelne Plattformen zu behandeln, die halt nur über entsprechende Schnittstellen und Protokolle halt miteinander interagieren können. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es da entsprechende juristische Argumentationen auch gibt. Was natürlich dann trotzdem ab einer gewissen Zahl von Nutzenden gegebenenfalls bedeutet in der Zukunft, dass da Versuche unternommen werden, dass man da wieder so eine Altersprüfung einbauen will. Wird sich zeigen und ihr hattet das ja, oder Hannes, du hattest das ja gerade so ein bisschen mal so angedeutet, dass generell solche Altersverifizierungsprozesse immer so ein zweischneidiges Schwert sind. Es wird immer gesagt, so, hey, es geht um den Jugendschutz. Und aber gleichzeitig ist das halt auch ein, ja, es ist halt sehr schwierig, das durchzusetzen. Vor allem diese Verifikationsprozesse lassen sich halt oft genug halt überlisten. Das war ja auch der Grund zum Beispiel hier mit, was war das, Verimi oder so? Mhm. Mit Videoident, wo du halt auch, die du halt auch überlisten konntest. Egal, ob das jetzt Technik im Zweifel ist oder ob das Menschen sind, die dahinter sind, weil da kommen wir dann wieder mit zu dem Thema von wegen das, was wir vorhin hatten, mit sehr guter KI im Zweifel dann auch, je besser das auch wieder wird, das dann lassen sich dann dann ist es auch umso mehr ein Katz-und-Maus-Spiel, dann kannst du von beliebigen Personen dann im Zweifel Bewegtbild in mit wenig Latenz erzeugen und vielleicht dann auch einigermaßen echt aussehendes Videomaterial von irgendeinem Personalausweis.
Ja. Ja, und ich wollte noch eine Anekdote dranhängen, weil das gerade so schön passt. Bei Google selbst gibt es ja Kinder-Accounts. Die sind dann quasi, da ist immer ein Volljähriger zugewiesen, also in der Regel die Eltern, die dann verschiedene Einstellungen haben können zu dem Account. Also wo kann sich das Kind anmelden oder wie viel Zeit kann es wo verbringen, weil das dann natürlich auf Android abzielt. Und was mir neulich passiert ist, ich habe das Telefon meines Sohnes wurde geklaut und deswegen musste ich ein neues besorgen. Ich habe mich für ein altes Pixel-Telefon entschieden und habe eins von denen erwischt, wo es mal so ein Akku-Problem gab. Keine Ahnung, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, aber das Gerät zeigt mir halt, weil es ein Pixel ist, an, ja, da könnte es ein Problem mit deinem Akku geben. Du hast hier dieses Software-Update bekommen, aber klick doch mal hier oder drück doch mal hier, um rauszufinden, ob du Anspruch auf Austausch hast. Genau, so, und jetzt drücke ich da halt drauf, ne, auf dem Telefon, und das sagt mir dann halt, naja, das Handy hier gibt mir mal die E-Mail, okay, gebe ich ein, und dann sagt er, mit dem Account geht es nicht, ist ein Kinder-Account. Okay, und dann versuche ich es halt mit meinem Account zu machen, ja, und dann sagt er halt, ja, das Handy ist aber gar nicht auf deinen Account zugelassen. So, und dann hängst du halt da. Ne? So, das ist halt so, Kinder-Accounts sind, da hängen so viele Effekte dran, so viele Seiteneffekte, und das dann eben für so große Unternehmen abzubilden, ist sicherlich schwierig, aber machbar, aber halt bei kleinen dezentralen Services ist das nahezu unmöglich.
Und gleichzeitig sind Kinder ja auch nicht doof. Ich habe auch zwei, ist ja bekannt. Und ich habe, als es darum ging, na, Handy und Zeiten und Freischalten und Pipapo und Kinderaccount, es hat nicht lange gedauert, bis Wege außenrum gefunden wurden. Und ja, ja. Nein, ich habe sie nicht verraten.
Ja, aber das Internet hat es Ihnen im Zweifel verraten, auch ohne KI.
Nicht mal.
Nein, noch nicht mal.
Selber drauf gekommen.
Ach so.
Und zwar technisch sehr kreativ, danke dafür.
Ja, ja, das ist richtig gemacht. Die Motivation und die Zeit und auch die Leidensfähigkeit ist sehr hoch, wenn es um sowas geht. Ich bin da auch immer wieder, da kann so ein Kind schon mal eine Stunde lang immer wieder auf denselben Knopf drücken, um rauszufinden, was passiert, wenn man da 3000 Mal drauf gedrückt hat.
Ja.
Ja, wenn man Hörspiele zum Beispiel zu einer gewissen Zeit nicht mehr hören sollte, aber aufgezeichnete Tondateien kann man ja immer abspielen.
Ja.
Oh, ja. Ja, soll jetzt kein Tipp sein. Nein.
Sehr gut. Auf jeden Fall die jungen Hacker von heute sind die Technikversierten von morgen. Und mit souveränem Umgang und Spaß am Gerät, das ist ja durchaus unterstützenswert, auch wenn die Erziehungsberechtigten manchmal da ein bisschen graue Haare damit kriegen mögen.
Ja. Deswegen gibt es von uns ja auch wieder Tondateien zum zeitsouveränen Nachhören.
Genau. Aber ich glaube, für heute ist diese Sendung erstmal hier zu Ende. Denn wir haben schon wieder.
Kasten.
Genau. Wir müssen das heute beschließen. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder mit dabei wart, uns zugehört habt bei allem, was wir so gesagt haben. Wir sind Chaos im Radio im Freien Radio Potsdam. Jeden zweiten Montag im Monat von 21 bis 22 Uhr zu hören auf UKW 90,7 MHz und auf Berlin unter 88,4 und auch auf DAB Plus unter FR-BB und 24.3. Jawohl.
Das. Damit sagen wir tschüss.
Jawohl.
Bis zum nächsten Oktober.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.